1. Timotheus, Kapitel 6. Anweisungen, die zur Hauptsache das irdische Leben betreffen. Oder unser Leben auf dieser Erde aus der Perspektive, aus der Schau des Himmels. In den ersten zwei Versen haben wir ein Wort für die Knechte, die für andere arbeiten müssen. In den Versen 3 bis 5 ein Wort über solche, die anderes lehren als das, was zu einem praktischen Leben eines Christen hier auf der Erde dient. Und dann in den Versen 6 bis 10 haben wir das rechte Wort über das irdische Auskommen, ein Wort über Prioritäten. Und in den Versen 11 bis 16, dort blieben wir stehen, ein persönliches Wort für Timotheus als Verantwortlichen im Dienst des Herrn, wie er sich zu verhalten hat. Da fällt uns zuerst auf die Anrede, O Mensch Gottes, du, ganz persönlich, als Eigentum Gottes, aus dem innersten Herzen des Paulus. Kurze Aufforderungen haben wir in den Versen 11 und 12. Zuerst Vers 11, fliehe diese Dinge. Die Dinge, die unser Auge an das Irdische festhalten wollen. Nicht das irdische Leben ist das Hauptsächliche, sondern wir gehen in eine Ewigkeit. Laufe weg von diesen Dingen, fliehe sie. Jage nach, Vers 11, nach Gerechtigkeit, sehr umfassend in der Heiligen Schrift, nach rechter Ehefurcht, ganz praktisch für das diesseitige Leben, in der Gottesfurcht einhergehen, unser Leben hier unter Menschen führen, ihr Augenmerk auf die Ewigkeit lenken, durch unser Wesen, durch unser Wort. Jage nach Glauben, nach Liebe, nach Ausdauer, nach Sanftmut. In beiden Fällen, wenn wir fliehen und jagen, laufen wir in dieselbe Richtung. Das Weglaufen von der Sünde, von dem, das uns zurückhalten will, kann nur geschehen in die Richtung, die uns zum Herrn führt. Ob man flieht oder jagt, es gibt nur eine Richtung, hin zu Jesus, hin zu seinem Wort. Denn ihn haben wir nicht vor uns. Er sagt uns von der Zeit, die eintreten wird zwischen seinem Weggehen und seiner Wiederkunft, denkt daran, ich habe es euch gesagt. Wir haben also sein Wort heute, das uns begleitet, nebst dem Heiligen Geist. Er ist zu Rechten des Vaters, er vertritt uns, aber wir sind angewiesen auf sein Wort. Und dahin wollen wir immer wieder zurückgehen, zurückeilen und hin in die Arme unseres Gottes, der uns weiß, zu bergen, zu behüten und zu führen. Weglaufen heißt es von dem, das uns von ihm trennt, das uns von ihm ablenken will. Und hinlaufen zu dem, das er meint und das ihn meint. Diese Anliegen jagen nach den verschiedenen Elementen, geistlichen Eigenschaften, können aufgeteilt werden in Gruppen von zwei. Das möchte ich heute Abend einmal tun. Jage nach Gerechtigkeit und rechter Ehrfurcht. Das wären zwei Wesensbereiche des Christen. In diesen befindet sich das Wesen seines Lebens, in der Gerechtigkeit und in der rechten Ehrfurcht. Das sind gleichsam Wesensgebiete seines Lebens. Im Wesen, im Bereich der Gerechtigkeit, im Bereich der rechten Ehrfurcht. Gerechtigkeit umfasst seine Beziehung zu Gott, die Beziehung des Christen zu Gott und die zum Mitmenschen. Sie umfasst alles, während die rechte Ehrfurcht die Auswirkung der Gerechtigkeit ist. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die uns geschenkt worden ist, in der wir stehen, Sie ist unser Heil und das, das Gott uns geschenkt hat für eine rechte Beziehung zu ihm, das wirkt sich aus im Charakter und in unserem praktischen Leben als rechte Ehrfurcht, als eine Lebensweise, die von der Furcht Gottes gekennzeichnet ist. In der Beziehung zu Gott und zum Mitmenschen gilt es zu zeigen, wo die wahren Werte des Lebens liegen. Was ist uns wert? Damit sagen wir, was jedem wert sein sollte. So wie wir leben, so sollten alle leben. Das heißt, wir sind hinweisend auf Jesus Christus, auf die Ewigkeit, auf ewige Werte. So dann haben wir Glaube und Liebe, sehr wesentliche Eigenschaften für einen Christen, die Hauptanforderungen an den Menschen. Hier haben wir es mit den Hauptanforderungen zu tun. Das, was Gott eigentlich von uns will, die sind die Kardinaleigenschaften eines rechten Christen. Ich habe das nicht immer so verstanden, aber als ich an der Hochschule lehrte und wir einmal bei einer Freizeit mit unseren Studenten einen Prediger, eine Gemeinde als Redner hatten, hat er darauf hingewiesen, dass Glaube und Liebe die wesentlichen Eigenschaften wären, die wesentliche Frucht des Geistes. Nun, damals war mir das neu und wenn etwas neu ist, kann man vielleicht mit einem kritischen Auge das sich ansehen, aber ich habe mir gesagt, das könnte so stimmen und ich habe es mitgenommen und geprüft und habe gefunden tatsächlich, dass Paulus großen Wert legt auf diese, gerade diese zwei Eigenschaften. Besonders findet man, denke ich, im 1. Thessalonicher Brief, da fällt das geradezu auf. Am Ende von 1. Korinther 13 haben wir drei Eigenschaften oder drei Themen, die genannt wird: Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber bedenken wir, dass das Mittlere das Kind von beiden ist. Echter Glaube schaut in die Zukunft und hofft. Und Paulus sagt in Römer 5, dass die echte Liebe nach vorn schaut und hofft. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Männer von verheirateten Frauen vermisst. Und da war die Liebe gefragt. Wie lange wird sie ausharren? Wie lange wird sie hoffen? Mit der Zeit hat der Staat, die Regierung verfügt, kommt der Mann nicht nach 10 Jahren, ist er noch nicht da, dann darf sie ihn als verschollen, als tot erklären lassen und sie ist frei zu heiraten. Damals nahm man das noch ernst. Ja. Das haben noch manche Frauen getan. Ich bin einmal dabei gewesen, meine Frau und ich waren wohl beide dabei. Wir hatten gehört, dass wieder jemand vom Osten aus der Verbannung, aus der Gefangenschaft zurückkäme. Wir waren gerade in der Gegend, es war im Raum Baden. Und wir hatten die Ankunftszeit ungefähr. Wir sammelten uns zu denen, die dort warteten. Wir waren neugierig. Wer ist es? Wie sieht er aus? Und so weiter. Nun, es war kein großes Aufsehen. Ein Freund von ihm wusste, dass er kam. Und er stieg ein in diesen Zug, eine Station im Voraus, setzte sich zu ihm und sagte ihm: Deine Frau wartet nicht auf dich. Das wusste er nicht, hatte sie jahrelang wohl nicht gesehen. Jetzt kam er nach Hause in der Hoffnung, vielleicht ist sie da. Das war, ich weiß nicht, wie er das aufgenommen hat. Wir sahen ihn, als er ausstieg, ganz nüchtern, seriös, ging seinen Weg durch die Menge, wohin wissen wir nicht. Das ist nicht ausharrende Liebe. Liebe, die echt ist, die wartet. Und wenn die Liebe Gottes, der treu ist, in unseren Herzen ausgegossen worden ist, dann haben wir guten Grund zu hoffen. Er kommt wieder und es wird sich gelohnt haben, in diesen Schwierigkeiten ausgeharrt zu haben. Also die zwei Haupteigenschaften. Der Glaube ist das Vertrauen, ist der Schlüssel zur Beziehung zu Gott und zu Menschen. Ich habe das in diesen Tagen schon gesagt. Durch den Glauben kommen wir in eine Beziehung zu Gott. Er ruft uns auf, seinem Wort, seinem Ruf, seiner Kunde Vertrauen zu schenken. Und so bleibt es, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, Kolosser 2, Vers 6, so lebt in ihm, so wandelt in ihm, so führt euer Christenleben im Glauben. Durch den Glauben haben wir angefangen und durch den Glauben wollen wir bewahrt bleiben. Römer Kapitel 1, Vers 17, aus Glauben zum Glauben. Um weiter zu glauben, es bleibt Vertrauen in Jesus Christus. Er führt uns hindurch. Glaube ist das Tragende, der Schlüssel und das tragende Element. Was ist die Liebe? Die Liebe ist die Auswirkung des Glaubens. Die Liebe kommt aus dem Vertrauen, das in unseren Herrn gelegt wurde und entzündet, entfacht eine Liebe zu ihm, die dann die Beziehung selbst ist. Die Beziehung ist eine Liebesbeziehung, vom Glauben getragen, aber sie ist das Herzstück unserer Beziehung zum Herrn, genau wie in der Ehe. Noch viel stärker natürlich. Die Liebe ist also die Auswirkung des Schlüssels, des tragenden Elementes, des Glaubens und ist das Wesen aller Beziehungen, aber jetzt speziell zu unserem Herrn, dann auch zu unseren Geschwistern in Christus. Und das letzte Paar, Ausdauer und Sanftmut. Diese Tugenden könnten wir die Krönenden nennen. Sie sind am Ende da. Wenn wir die Wegstrecke zurückgelegt haben, wird Ausdauer da sein, wird Sanftmut immer noch da sein. Wir werden geschult sein, wir werden geformt sein, wir werden gedemütigt worden sein. Wir werden wie Christus sein, wenn wir durch seine Schule hier in dieser Welt gegangen sind. Ausdauer ist durchziehender Glaube, durchziehende Liebe. Sich bewährender Glaube, sich bewährende Liebe. Sanftmut ist wieder hier die Auswirkung. Die Auswirkung der Ausdauer, sie ist die Frucht, Römer Kapitel 5. Sie lässt hoffen, die Ausdauer hat die Sanftmut zur Frucht. In ihr zeigt sich in besonderer Weise die Christusähnlichkeit. Matthäus 11, 29, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Werdet, wie ich es bin. Dazu dient das Joch, das wir zusammen mit Jesus tragen dürfen. Er trägt natürlich am schwereren Ende. Wir kommen zum nächsten Aufruf. Kämpfe, kämpfe. Er sagt, fliehe, jage. Und nun ruft er raus gleichsam, kämpfe. Vers 12. Kämpfe den edlen Kampf des Glaubens. Oft wird er der gute Kampf genannt, das ist nicht verkehrt. Allerdings haben wir hier nicht das übliche Wort für gut. Es bedeutet noch mehr als nur gut, im Gegensatz zum Bösen, sondern es ist das Rechte, das Edle, das Schöne, das Feine. Wir kennen Kalligraphie, ja, die Schönschrift. Nun, da haben wir das, im ersten Teil dieses Wortes, haben wir das griechische Wort Kali, das heißt, das ist schon eine Abwandlung, Kalos, das griechische Wort heißt schön, gut, edel, recht, das Feine. Ergreife das ewige Leben, Entschuldigung, kämpfe den edlen Kampf, den Rechten, den Guten. Es gilt, diesen Kampf in rechter Weise zu kämpfen. Und es ist ein Kampf des Glaubens. Und hier wieder haben wir zu achten, dass wir eine Voraussetzung haben. Gott hat nicht die Praxis, in jedem Text alle dazugehörigen Informationen zu geben. Er erwartet, dass wir bereits etwas gelesen haben, es sei denn, wir bei 1. Mose 1, Vers 1 beginnen. Ansonsten erwartet er, dass wir schon einiges gelesen hätten. Und wenn es nicht gerade der letzte Vers der Bibel ist, dass wir weiterlesen werden. Er erwartet, dass wir das Wort Gottes als eine organische Einheit von mehreren betrachten werden Und auch hier darf Paulus etwas voraussetzen. Er hat ja schon einiges geschrieben, wird noch weiter schreiben. Timotheus kennt nicht nur dieses Schreiben. Er weiß, was Paulus meint, wenn er von Glauben spricht. Das Wort Glaube, wenn es ganz allein im Raum steht, sagt nicht viel. Es sagt nicht viel. Denn es gibt vieles, das man glauben könnte. Ja, es gibt vieles. Glaube ist ein vernünftiges Ja zu Gehörtem, zu Vernommenem. Und je nachdem, was es ist, zu dem man Ja gesagt hat, zu dem man den Glauben geschenkt hat, derart ist dann auch der Glaube. Glaube also als solches ist einfach eine Fähigkeit des Menschen in der Begegnung mit dem, mit Information, mit Auskunft. Glaube muss hier mit dem Objekt des Glaubens versehen werden, sonst ist er bedeutungslos. Kämpfe den Kampf des Glaubens an was? Was für einen Glauben? Also wir brauchen ein Objekt, wir brauchen einen Gegenstand des Glaubens. Und dieses Wort muss mit diesem Gegenstand verbunden werden. Denn es geht hier um den Kampf des Glaubens an nur einen, Jesus Christus. Jeder andere Glaube genügt nicht in diesem Kampf. Wer hier obsiegen will, der braucht den richtigen Glaubensgegenstand. Es ist der edle Kampf des Vertrauens auf unseren Herrn, der uns vorangegangen ist auf diesem Kampfesweg. Denn der Weg durch diese Welt ist ein schwerer, der zu erkämpfen ist gleichsam. Nicht jeder, der lediglich glaubt, kämpft richtig. Wer an Buddha glaubt, kämpft keinen edlen Kampf. Er mag einen Kampf kämpfen. Er mag einen Kampf des Glaubens an Buddha kämpfen, aber es ist nicht ein guter Kampf. Nicht jeder, der lediglich glaubt, kämpft also richtig. Keinem Synkretismus wird hier das Wort gesprochen in diesem Text, wenn Paulus so kurz formuliert, kämpfe den guten oder den edlen Kampf des Glaubens. Sondern es geht hier um nur einen Kampf des Glaubens, um nur einen Glauben an den, der an unseren Herrn Jesus Christus, auf ihn gerichtet ist, auf ihn gesetzt ist. Aber es gilt zu kämpfen. Und wenn irgendetwas heute Not tut, denke ich, ist es die Bereitschaft zu kämpfen, nachdem unser Glaube geklärt ist. Ja. Aber wir sind heute gemütlich geworden. Unsere Lebensweise versucht uns und bringt uns dazu. Wir brauchen nicht viel Mühe aufzubringen, um etwas auf den Tisch zu bringen. Es kommt zu leicht. Ja. Es waren Geschwister, die waren auch wieder vom Osten gekommen. Und zuerst war das jüngere Ehepaar da und hatte sich hier schon etwas eingelebt. Und dann kam wohl die Mutter später. Und man ließ sie nicht gleich in die Stadt hinein. Es wäre zu viel für sie gewesen. Aber eines Tages dachten sie, jetzt können wir sie mitnehmen zum Einkaufen. Und dann nahm man sie mit und sie betraten die Schwelle des Ladens und sie schaute sich um. Dort jeftet hier alles, das gibt es alles hier zu kaufen. Ja. Sie konnte es nicht fassen. Umgekehrt. Wir waren drüben nach der Wende und sind in die leeren Großmärkte gegangen. Das war ernüchternd. Große Räume, stellen sich einen Supermarkt hier vor und er ist ausgeräumt, bis auf einige wenige Tische, so an den Wänden. Und da sitzt jemand oder steht jemand und hat etwas zurechtgelegt, sodass es so aussieht, als ob er einiges da wäre. Ja. Man sieht es geradezu, so hingestellt, als ob da doch einiges an Auswahl sei. Und man kommt in einen anderen Laden und da stehen einige Leute davor. Sie haben noch etwas zu Hause gerettet und wollen das hier feilbieten. Bitte kaufen Sie mir dieses ab, ja, damit Sie noch etwas verdienen. Ich habe sogar gesehen, dass man ausgebrannte Birnen verkauft hat. Können Sie sich das vorstellen? Das kann man. Und die wurden verkauft. denn die nimmt man mit auf den Arbeitsplatz und wechselt sie aus. Ja. Wir haben es leicht. Ja. Uns wird das Brot gleichsam in den Schoß geworfen. Wir verdienen gut Geld und nach den Maßstäben der Geschichte dürften wir besser leben als manche Könige der Geschichte. Ja. Und das verleitet uns zur Gemütlichkeit und schlägt sich nieder in unserer geistlichen Haltung. Und wir nehmen das gleichsam wie selbstverständlich. Schauen Sie sich einmal um, wenn Sie im Gottesdienst sind, in einem größeren Gottesdienst, wenn Sie das Vorrecht haben. Einige von Ihnen haben nicht einmal das Vorrecht, einen Gottesdienst, einen richtigen, traditionellen Gottesdienst zu besuchen. Sie sind einsam geworden. Aber in den großen Gottesdiensten, die es noch gibt, wie sitzen die Leute da? Man schaue sich einmal um. Ja. Ich predige manchmal vor solchen. Manchmal ist es leichter, weil die Leute noch großen Hunger haben. Die sind noch gar nicht lange hier in dieser Gesellschaft. Und die nehmen das begierig auf. Aber andere, die hier aufgewachsen sind und sich an die Lebensweise hier gewöhnt haben, die lehnen sich ganz schön zurück, ja, und vielleicht noch etwas Kaugummi im Mund. Und jetzt sind sie da, um eine Show abzuwarten. Etwas wird dargeboten hier vorn. Es wird gar nicht erwartet, dass sich jemand dort meldet, wie in der ersten Gemeinde. Ja. Da kam jeder und musste damit rechnen, dass er etwas beitragen durfte und auch sollte. Aber hier nicht. Hier wird etwas hier vorne vorgetragen. Ja. Dargeboten. Und das muss dann interessant sein. Und zwar interessanter, als was man am vorigen Abend im Fernseher sah. Sonst ist es langweilig. Wo muss man dann auch kämpfen? Gerade da muss man kämpfen. Wenn notwendig, den Raum verlassen. Ich bin schon aufgestanden und bin rausgegangen. Mehr als einmal. Wir trennen uns von diesem bösen Wesen, das nicht Jesus meint, sondern etwas Sinnliches, Fleischliches. Fleisch heißt die Diesseitigkeit in ihrer Dynamik. In ihrer Lebendigkeit, die Diesseitigkeit im Kampf, sagt Paulus, Galater 5, Vers 17, im Ringen mit dem Geistlichen. Geistliches und Fleischliches lässt sich nicht vermengen, Brüder und Schwestern. Die kämpfen miteinander, entweder oder. Und in Römer Kapitel 8 sagt Paulus, der Weg des fleischlichen Denkens ist der Tod. Wer diesen begeht, der geht Richtung Tod. Paulus eröffnet ihm das. Pass auf, wo du hingehst. Das Denken des Fleisches und das Denken dessen, das des Geistes ist, das bringt Leben. Denn der Geist ist Leben. Wir müssen hellwach sein. Und das kommt in der Begegnung mit dem Wort, in der Stille vor unserem Herrn, wo wir lernen, die Linie, die klaren Konturen des Glaubens zu erkennen. Und dann gehen wir mit diesen geistlichen Vorstellungen, die wir vom Himmel bekommen haben, in diese Welt, wo immer wir hinkommen, und betrachten nun vom Himmel her, von der Ewigkeit, diese Dinge. Und dann wehren wir uns dort, was mich übermannen will, was mich einnehmen will, oder das, was andere einnehmen will. Wir wehren uns dagegen. Es gilt, Stellung zu beziehen, und das ist mit das Schwerste geworden heute. Erstens sind Kinder Gottes wenig sensibel mehr. Sie haben schon eine harte Haut bekommen, mit Schwielen, gegenüber dem, das uns dort begegnet. Sie sind nicht mehr sensibel, sie fühlen das nicht mehr. Ja, was ist denn da? Ja, du mit deiner Art, ja, kommst immer mit deinen Bibelversen. Ja. So weit kann es kommen. Paulus sagt, kämpfe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, des Vertrauens in sein Wort, in den Herrn Jesus Christus. Ergreife, ein anderes Wort. Paulus ruft auf, fliehe, jage, immer wieder Ausrufezeichen. Kein Komma dazwischen, das sind Sätze, Ausrufesätze. Fliehe, jage, kämpfe, ergreife. Jedes Wort ein Satz für sich. Ergreife das ewige Leben. Hier fügte er etwas hinzu. Übrigens auch beim Kämpfen, habe ich eben gemerkt. Also ergreife das ewige Leben, zu dem du auch gerufen wurdest und für das du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekanntest. Ergreife das ewige Leben, zu dem du gerufen wurdest und für das du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekanntest. Ich habe einige Wörter betont, das beim letzten Lesen. Drei Ausdrücke fallen uns hier auf. Ergreife, gerufen wurdest, das gute Bekenntnis bekanntest. In welcher Reihenfolge stehen sie? In diesem Text ist die geschichtliche Reihenfolge dieser Tätigkeiten in diesem Vers folgende. Gerufen kommt zuerst. Dann kommt für Paulus das Bekennen. Und zum Dritten kommt für ihn das Ergreifen. Gehen wir diesen ein wenig nach. Gerufen. Nicht berufen. Ich durfte in diesen Tagen schon einmal darauf aufmerksam gemacht haben. Berufen hat heute einen anderen Klang als das Wort, das hier übersetzt werden soll. Es ist ein ganz einfaches Wort, wie im Deutschen ganz einfach rufen. In diesem Fall schon ein fertiges Rufen, das immer aber noch Geltung hat. Gerufen. Wir sind gerufen worden vom Himmel zum Himmel. Philipper Kapitel 3. Wir wurden einmal gerufen und wir werden weiter gerufen. Wir wurden zu Jesus gerufen und er sagt heute stets, mir nach spricht Jesus, unser Held. Und eines Tages werden wir weitergerufen werden in die ewigen Hütten. Der Ruf macht das Ergreifen, das Nehmen möglich. Wenn wir gerufen worden sind zu Jesus Christus, dann sind wir imstande, das ewige Leben zu ergreifen. Aber Gott tut den ersten Schritt, er ruft uns und wir antworten. Das zweite Wort ist das Bekennen. Und für das du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekanntest. Man könnte hier etwas länger stehen bleiben. Das Wort Bekennen ist ein sehr interessantes in der Heiligen Schrift, schon vom Alten Testament her. Es kann mehreres bedeuten. Es kann das Danken bedeuten, wenn man das bekennt, was Gott für uns getan hat. Bekennen heißt im Grunde, das weiterzusagen, was schon gesagt worden ist, zu zitieren. Man sagt etwas nach. Das, was schon gesagt wird, das sagt man nach. Und was ist das Bekennen vor vielen Zeugen, von dem Paulus sagt, Timotheus hätte es getan? Nun, die Botschaft lautet, Jesus kam in die Welt, ins Fleisch, kam im Fleisch und starb für uns und stand auf. Und wir bekennen diese Botschaft und werden dadurch gerettet. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, was schon gesagt worden ist, das heißt, Tatsachen im Vertrauen wiederholen. Diese Tatsache gilt mir, ich sage sie als meine Tatsache. Jesus ist für mich gestorben. Er ist für mich auferstanden, für mich gen Himmel gefahren. Er vertritt mich heute. Er hat mir seinen Geist gegeben. Wir bekennen, wir sagen, was schon gesagt worden ist. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann sagen wir von unserer Schuld, was Gott über sie sagt. Wir wiederholen. Gott sagt, das war Diebstahl. Du hast etwas mitlaufen lassen. Oder du hast Zeit gestohlen. Du kamst zu spät. Du hast etwas gestohlen. Du sagst, ja, du glättest das vielleicht. Es war nicht so schlimm. Gott nennt das etwas anderes. Und wenn du jetzt wirklich Schulderkenntnis hast und du willst jetzt die Schuld wirklich bekennen, dann sagst du über deine Tat, was Gott über sie sagt. Und das ist Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Hier haben wir das Glaubensbekenntnis, das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und dieses hat Timotheus vollzogen. Natürlich zuerst, als er zum Glauben kam. Wir wissen nicht genau, wie das war. Aber Wir bekennen weiterhin. Überall, wo Gott uns Gelegenheit gibt, wollen wir den Mund auftun und unseren Herrn bekennen. Nicht unseren Glauben, unseren Herrn. Es wird zu schnell gesagt, wir sollten unseren Glauben bekennen. Das ist zu vage. Ja? Seien wir doch aufrichtig, klar. Weil wir ihm vertrauen, weil wir an ihn glauben. Aber unseren Glauben bekennen, das klingt so pluralistisch, ja. Dann kommt der Nächste, der Moslem, und tut das auch. Er bekennt seinen Glauben, ja. Jeder hat seinen Glauben. Und dazu hat jeder ein Recht, das zu bekennen. Und dann könnte jemand sagen, wie der Schaffner in Nürnberg, dem ich an der Tat gab, ja, man könnte öfter umsteigen. Ja. Nein, wir bekennen Jesus, den alleinigen Weg in die Ewigkeit, in das ewige Heil. Das hat Timotheus getan und das soll er wieder tun und hat es immer wieder getan. Paulus sagt, du hast bereits dieses Bekenntnis öffentlich abgegeben vor vielen Zeugen. Du wurdest gerufen, du hast dich zu Jesus bekannt und vor diesem Jesus bewähre du dich. Ergreife das ewige Leben. Jetzt kommt das Dritte. Weil du gerufen wurdest, weil du dich bekannt hast zu Jesus, jetzt kommt das Dritte, ergreife das ewige Leben. Wir würden das an den Anfang stellen, nicht wahr? Das heißt, mindestens nach dem Rufen und dann bekennen. Aber dies ist ein Ergreifen, das stets zu vollziehen ist, bis zum Letzten. Ein Festhalten an sich ausstrecken nach dem Ziel. Vor aller Öffentlichkeit hat Timotheus immer wieder das Wort Gottes, Paulus, immer wieder das Wort Gottes gepredigt, Timotheus hat es auch verkündet und hat sich dazu bekannt. Kommt die Versuchung auf, zurückzugehen, so heißt es, umso fester ergreifen. Bei jeder Einladung von Jesus zu lassen, tun wir das Gegenteil. Nicht locker lassen, nicht nachlassen im Kampf, das Schwert fester festhalten, den Herrn Jesus noch fester festhalten, das ewige Leben, die Hoffnung noch fester ergreifen. Das Gegenteil, das ist die Rettung, die Bewahrung. Was wir genommen haben aus der Hand Jesu, sollen wir stets im Glauben vor allem anderen nehmen und festhalten. Wer das jetzige ewige Leben nicht zu schätzen weiß und nimmt und festhält, wird auch das künftige fahren lassen. Es gilt, sich heute im Jetzt zu bewähren. Es gilt, nach dem Ziel zu greifen. Denken wir an die alten Zeugen, von denen der Hebräerschreiber schreibt, in Kapitel 11. Sie grüßten die Verheißung. Was ist grüßen? Aus der Ferne umarmen. Im Glauben, im Vertrauen sahen sie, was Gott verheißen hatte. Ihr geistliches Auge sah durch den Horizont, wie das auf irgendeiner Insel geschieht, das Glaube. Glaube wird so übersetzt in irgendeiner Sprache, heidnischen Sprachen. Man sieht durch den Horizont. Schön. Man sieht also über die Diesseitigkeit hinweg, in die Ewigkeit und sieht die Verheißung, die einem entgegenkommt, während wir ihr entgegeneilen und grüßt sie. Aha, wunderschön, wir kommen, wir kommen. Ja. Herrlich finde ich das, so lebensnah. Paulus sagt zu Timotheus mit diesen Worten, ergreife das ewige Leben, strecke dich aus danach, lange danach gleichsam. In den Versen 13 bis 16, das wäre der nächste Abschnitt. Wir verlassen die Verse bis Vers 12 und gehen zum nächsten kleinen Abschnitt. Dort haben wir einen feierlichen Auftrag. Paulus wird älter und er bereitet seinen jungen Mitarbeiter vor auf das kommt. Er weiß nicht, wann er diese Welt verlassen muss, aber zeitig macht er Vorkehrungen für sein Verschwinden von der Oberfläche dieser Welt. Irgendwann kann es plötzlich kommen, dass er nicht mehr da ist. Immerhin ist er ein Apostel Jesu Christi und verantwortlich für das Zeugnis in den Völkern. Andere Apostel sind auch in die Völker gegangen, in die verschiedenen Völker hinein, haben inzwischen wohl auch das jüdische Volk verlassen und sind überall hingegangen. Aber Paulus wurde ganz besonders von Anfang an betraut mit dieser Aufgabe, den nichtjüdischen Menschen das Evangelium zu bringen. Und es verlangt ihn danach, dass jemand die Fackel gleichsam übernimmt, wenn er nicht mehr da sein kann. Er weiß nicht, wie lange er noch hat. In der Tat war es wohl nicht mehr allzu lange. Und jetzt gibt es einen feierlichen Auftrag, in feierlicher Weise weiterzugeben. Vers 13 haben wir das Vorwort. Es ist so feierlich, dass er ein Vorwort voranstellt. Vor Gott, der stets allem das Leben verleiht. Und Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das edle Bekenntnis bezeugte, weise ich dich an, vor Gott, der stets allem das Leben verleiht. Das heißt, man kann ihm vertrauen. Er gibt Leben, man darf ihm vertrauen. Und Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das edle Bekenntnis bezeugte. Du hast bekannt, aber schau auf den Herrn, der sein Bekenntnis abgelegt hat. Das bewegende Erkenntnis, das ja Johannes, der Evangelist, in seinem Evangelium festgehalten hat. Johannes 19 vor Pilatus. Vor diesem Gott, vor dem Jesus gestanden ist und für den er gelitten hat, weise ich dich an. Nicht befehlen, da hätten wir ein anderes Wort lesen müssen. Dies ist ein Wort, wie wenn ein Bote gekommen wäre an unsere Seite und hätte uns eine Anweisung gegeben. Wie lautet jetzt diese Anweisung, dieser Auftrag? Wir haben gesehen am Anfang unserer Betrachtung dieses Briefes, dass es am Anfang des ersten Kapitels um etwas sehr Umfangreiches handelt, um den ganzen Evangeliumsauftrag. Nicht nur um etwas Besonderes, sondern um den ganzen Auftrag, den Paulus von Jesus bekommen hatte, den Paulus nun Timotheus weiterreicht. Und hier erinnert er ihn wieder daran. Ich weise dich an, das Gebot unbefleckt und untadelig zu halten. Hier haben wir das Wort Gebot. Mit anderen Worten, der Auftrag am Evangelium ist ein Gebot, weil das Evangelium Gebot ist. Sind Christen gesetzlich? Sie sollten es sein. Sie haben ein Gesetz von ihrem Herrn bekommen. Und das ist die gute Botschaft. Es ist typisch von Gott. Es ist von alters her, dass alle seine Worte organisch zu betrachten sind. Sie gehören zusammen. Wir sollten vorsichtig sein, sie nicht zu stark zu zisieren, auseinanderzunehmen. Das alttestamentliche Wort für Gesetz ist eigentlich nicht so aufzufassen wie unser deutsches Wort Gesetz. Es heißt bekanntlich Tora, aber Tora, Gesetz ist etwas, das befohlen wird, das gefordert wird von Menschen. Man, du sollst. Eine Leistung in der Zukunft wird gefordert, die noch aufzubringen wäre. Aber Tora ist nicht nur etwas, das noch zu tun wäre, sondern auch das, das getan worden ist. Es ist schlechthin Weisung. Im Deutschen können wir das sehr schön sagen. Unterweisung, Auskunft, so ist es. Und so hat es zu sein. Anweisung, so ist es. So soll es sein. Beides. Beides zusammen. Und diese alttestamentliche Anschauung der Aussagen Gottes begegnet uns im Neuen Testament. Während im Alten Testament vielleicht das Gebot im Vordergrund stand, aber wir haben auch Auskunft, wie wenn dieses Gebot im Lichte des Hintergrundes da stünde, Auskunft, ist es im Neuen Testament gleichsam umgekehrt. Uns begegnet zuallererst die gute Botschaft, das Evangelium. Aber dieses Evangelium wird dann Auftrag. Nicht nur es weiterzusagen, sondern dieses Evangelium ist eine bestimmte Art von Leben, von Lebensführung. Wer das Evangelium annimmt, bekommt sofort eine Pflicht. 1. Johannes 2, Vers 6. wer sein ist, wer bekennt, sein Nachfolger zu sein, der ist verpflichtet, so zu leben, wie er lebte. Das bringt eine Verpflichtung mit sich. Wenn Jesus Christus für mich gestorben ist, bleiben wir einmal stehen dabei. Dies ist die Denkweise des Johannes in seinem ersten Brief. Wenn Jesus für mich gestorben ist, dann hätte ich sterben sollen. Und dann bin ich gestorben, stellvertretend. Warum? Weil ich mich vor Gott verschuldet hatte. Johannes sagt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, ganz einfach. Ich habe nicht getan, was Gott haben wollte, dass ich tun sollte. Und dafür ist Jesus gestorben, dass ich nicht tat, was Gott wollte. Jetzt bedenken wir, er starb, weil ich das tat. Schlussfolgerung? Wenn ich an den glaube, der für mich starb, weil ich ungehorsam war, kommt die Pflicht, nicht mehr so zu handeln. Damit kommt die Pflicht, jetzt anders zu leben. Sonst hat das keine Bedeutung, dass ich an jemanden glaube, der meine Schuld trug. Dann anerkenne ich nicht die Schuld, dass es eine Schuldigkeit war, dass es verkehrt war, dass ich so gehandelt hatte. Die Buße ist mit einbezogen in diesen ganzen Prozess des Glaubens, dass Jesus für mich starb. Also, die gute Botschaft bringt eine Pflicht für den, der an Jesus glaubt. Er sagt zuerst, er ist aus Gott geboren, aber wozu? Jetzt ist er neu auf der geistlichen Welt, um den Willen Gottes zu tun, der natürlich nicht auf dieselbe Art und Weise getan wird wie im Alten Bund. Wie bei einem Abhaken von Regeln, ja, nicht so. Diese Denkweise ist nicht die neue Denkweise des Evangeliums, sondern während dort das Gesetz wie ein Zaun um Israel herum stand, übertrete nicht, gehe nicht zu weit, halte dich hier in diesem Raum auf, sagt Gott durch Jeremia, dieses Gesetz, dieser Zaun ist jetzt eingebaut ins Herz, damit ich nicht gegen dich sündige, sagt der Psalmist. Der Hebräerschreiber zitiert die Jeremia-Stelle und sagt, es kommt eine Zeit, da wird Gott das Gesetz ins Herz hineingravieren. Paulus nimmt den Bezug darauf, in 2. Korinther 3, wen es interessiert. Das Evangelium wird wie ein Brief, das heißt, wie das, was Gott uns zu sagen hat, in unser Herz hineingraviert, hineingeschrieben. Nicht mehr auf Stein, objektiv, da haben wir uns vor uns, da ist der Zaun jetzt vor uns, sondern jetzt ist es in unserem Herzen, in Form von Willen. Sein Geist in meinem Geist, sein Geist will tun, was der Herr will, dieser Geist kommt in mich hinein, er ist die Liebe Gottes, er ist die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun, er ist das Leben Jesu, kommt in mich hinein und jetzt ist Gottes Wille mein Wille. Sein Geist in meinem Geist, er will in meinem Willen, er fühlt in meinem Fühlen, er handelt in meinem Handeln. Stellvertretung im Handeln. Und so dürfen wir von innen her diesen neuen Weg gehen. Deshalb kann das Evangelium Gebot genannt werden, aber nicht ein Gebot, das schwer ist. Seine Gebote, sagt Johannes, sind nicht schwer. Und Jesus hatte gesagt, mein Joch ist nicht schwer, weil er es ist, der es tut. Denken wir an Jesaja 54. Noch eine Stelle. Eine herrliche Stelle. Israel wird mit einer Frau verglichen, die keine Kinder haben kann. Kinderlos. Und das ist für eine israelitische Frau unvorstellbar. Sie kann es nicht aushalten. Wie eine Rahel, die ruft, gib mir Kinder oder ich sterbe. Und Jakob sagt, und das wollen wir nicht vergessen, bin ich Gott? Und was tut jetzt der Gott Jakobs? Jesaja 54. Er wird zum Mann Israels. Israel ist jetzt die Frau, die keine Kinder haben kann. Und er ist jetzt der Mann. Wer? Lesen wir dort. Der Schöpfer. Der, der Kinder macht. Ja? Die kommen vom Himmel. Kinder sind ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Und er gibt sie. Und wenn der Schöpfer, der alles aus dem Nichts hervorrief, der Mann einer unfruchtbaren Frau ist, dann kommt es überhaupt nicht darauf an, ob die Frau Kinder kriegen kann oder nicht. Der Mann sorgt dafür, ganz anders als im Natürlichen. Da kommt es auf beide drauf an. Da kann der Mann noch so fruchtbar sein, wenn die Frau es nicht ist, gibt es keine Kinder. Aber hier dürfen wir unfruchtbar sein. Und er schafft es in uns. Und er bringt diese Frucht hervor. Es ist kein schweres Gebot, aber es ist ein Gebot. Wir werden also aufgerufen zu handeln, aber dieses im Vertrauen auf ihn, der es dann in uns schafft. Der Liederdichter sagt, wenn wir ankommen, werden wir sagen, er ist es, der es in uns geschafft hat. Das Gebot, unbefleckt und untadelig zu halten. Das Gebot ist die Aufgabe, das Evangelium weiterzutragen und danach zu leben. Halte es unbefleckt und unangreifbar, sagt der Apostel. Untadelig. Wenn du das Evangelium bekennst, bedenke, es hören dich Leute. Und die Leute, die dich hören, haben zu gleicher Zeit einige Augen. 2. Und sie werden gut beobachten, was du sagst, der du etwas ihnen gesagt hast. Und sie werden jetzt beobachten, ob deine Taten übereinstimmen mit dem, was du sprichst. Halte dieses Gebot, diesen ganzen Auftrag in jeder Hinsicht, halte ihn intakt, halte ihn rein, lass ihn nicht von Menschen unnötigerweise bescholten werden. Lass niemanden aus guten Gründen, wozu wir Anlass gegeben hätten, einen Schatten werfen auf das Evangelium oder auf Gott. Auf keinen Fall. Gott verhüte es. Gott schenke es, dass keiner von uns einen Schatten wirft auf den Herrn Jesus über andere Menschen, die unseren Wandel sehen, dass wir dazu Anlass geben sollten. Bis zur Erscheinung unseres Herrn. Halt! Nicht zu schnell weiterlesen. Der Text gebietet uns gleichsam in der Formulierung, in der Form, Atem zu halten. Bis zu der Erscheinung eines, der unser Herr ist. Der für uns starb, unser Herr Jesus, ist nicht nur ein Retter. Er ist unser Herr und er hat ein Recht, über uns zu verfügen. Im Grundtext können wir das so lesen. Bis zur Erscheinung, wenn er kommt, unseres Herrn, Doppelpunkt, Jesus Christus. Oder anders, bis zur Erscheinung unseres Herrn, wer ist er? Antwort, Jesus Christus, der Retter, der von Gott vorgesehene Retter der Welt, Christus, Jesus, Gott rettet. Dieser ist unser Herr. Die zwei müssen wir in Gleichgewicht vor Augen halten. Er ist unser Retter. Aber er ist auch unser Herr. Übrigens, voll zu sein des Heiligen Geistes beinhaltet diese zwei Aspekte. Wer voll des Geistes ist, ist voll der Hilfe des Geistes. Wir nehmen etwas zu uns, dort ist das Bild des Trankes, des Trinkens, und man sollte das trinken, was einen wieder kräftigt, erfrischt und so weiter. Er sagt, wenn ihr das Falsche trinkt, dann natürlich werdet ihr Folgen haben, schmerzliche. Aber demgegenüber spricht er vom Heiligen Geist. Mit anderen Worten, er ist das Rechte, das wir brauchen, um uns innerlich zu erfrischen, zu stärken, um den Weg zu gehen zu können. Aber andererseits ist man auch bestimmt von dem, wovon man voll ist. In der Apostelgeschichte lesen wir von Männern, die voll von Zorn waren. Und Lukas erzählt uns, was die Folge war. Ja? Ihre Taten waren entsprechend. Dieser Zorn, von dem sie ganz beseelt waren, ganz voll waren, der hat ihre Muskeln bestimmt, ihre Nerven und Muskeln. Und wer von Alkohol ist? Nun, der wird vom Alkohol bestimmt. Ja? Wer voll Geistes ist, wird vom Heiligen Geist bestimmt. Der Heilige Geist ist dann sein Herr. Man steht gleichsam in seiner guten Gewalt. Also, das wäre parallel zu diesem zu dieser Formulierung. Jesus oder der Christus ist unser Jesus, unser Helfer, aber auch unser Herr. Wir kommen zum Schluss. In den Versen 15 und 16 haben wir das Endziel. In diesem feierlichen Auftrag hatten wir ein Vorwort, den Auftrag selbst, und jetzt kommt das Endziel, die zu seinen Zeiten zeigen wird, der selige und alleinige Kraftinhaber oder Machthaber, der König der Regenten und Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat und einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre und ewige Macht gebührt. Amen. Amen heißt, so ist es und so sei es, so war es und so wird es sein, so hat es zu sein. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, darüber zu sprechen, aber ich will auch den ganzen Text, die Verse 15 und 16, nicht mehr besprechen. Wir wollen sie aufheben für morgen, aber für heute Abend bilden sie gleichsam einen Punkt, einen Abschluss für das, was uns Paulus hier gesagt hat über seinen Mitarbeiter Timotheus. Auch wir haben vor diesem ewigen großen Gott einen feierlichen Auftrag bekommen, den wir auf keinen Fall zu leicht hinnehmen dürfen, sondern in seinem vollen Ernst, und der Heilige Geist schenke uns diese Gnade. Und dazu möchte ich persönlich Amen sagen.